Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 82 unseres Podcasts. Heute bei uns zu Gast ist Ulrich Seitz. Ein Mann, der nicht nur Direktor des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt ist, sondern der selbst ein Mann des Ehrenamts ist. Unter anderem engagiert er sich für Menschen mit Demenz. Ulrich Seitz ist Präsident von Alzheimer Südtirol und mit ihm habe ich darüber gesprochen, warum die Krankheit immer mehr jüngere Menschen trifft, wie groß die Verzweiflung der Angehörigen ist, aber auch, wie er die Lage der heimischen Sanität einschätzt. Schließlich kennt er sich dort aus, schließlich war er dort selbst für 9 Jahre Direktor des Amts für Krankenhäuser. Herr Seitz, schön, dass Sie hier bei uns sind in unserem FF-Podcast-Studio.
Ich freue mich auch, eine besondere Ehre und Freude.
In meiner Recherche ist mir aufgefallen, in Südtirol leben aktuell ungefähr 4.600 Personen mit der gesicherten Diagnose Demenz. Allerdings gehen Sie, Herr Seitz, von bis zu 13.000 Personen aus. Woher kommt die Zahl? Beziehungsweise wieso haben wir eine so hohe Dunkelziffer?
Ja, wir haben eine Dunkelziffer, weil natürlich die Diagnostik ganz eine andere ist wie noch vor einigen Jahren. Und wir haben nicht immer die schöne Diagnose, die gleich Rückschluss gibt und aufzeigt, um was es geht, sondern wir haben oft Doppelpathologien. Wir haben oft eine Situation, wo man erst im zweiten Moment dann auch Rückschlüsse ziehen kann auf die Hauptdiagnose. Und ich lege es jedem Bürger und jeder Bürgerin nahe, bitte kämpfen Sie, wenn Sie einen Zweifel haben, für eine Diagnose. Nur eine Diagnose gibt das Anrecht auf Betreuung, auf finanzielle Unterstützung und ist praktisch die Säule und die Basis, damit man sich auch selbst gut organisieren kann und natürlich auch Betreuung einkaufen oder besser gesagt einfordern kann.
Ihre Erfahrung? Wie lange müssen Südtirolerinnen und Südtiroler im Moment auf eine Diagnose warten?
Viel zu lange und deswegen sage ich auch, dass eine Wartezeit für eine programmierte Leistung, die über 6 Monate geht, für mich bedenklich ist.
Das heißt also, im Moment wartet man über 6 Monate auf eine
Diagnose? 6 Monate, ja. Wir bieten Screenings in unserem Verein an, die natürlich viel schneller zu haben sind, diese Leistungen. Aber nichtsdestotrotz, was ich bemängle, ist, dass wir viel zu viel Menschen in den Wartelisten der Gesundheitsbezirke haben und ich vergleiche es immer mit der Situation in einem guten Hotelbetrieb. Ich werde wohl diesen Menschen auch mal zwischendrin kontaktieren und nachfragen, wie geht's, wie steht's, haben sie vielleicht bereits woanders die Leistung erhalten. Also da fehlt mir schon ein bisschen die Kundenbetreuung und auch das Feedback des Bürgers. Das kostet nicht viel Geld, das könnte man ohne größeren Aufwand sicherlich gut bewerkstelligen.
Es wurde jetzt erst kürzlich ein Demenzregister eingerichtet. Also wird es damit gelingen, die Zahl der Betroffenen genauer zu ermitteln?
Ja, ich hoffe schon, aber es ist so. Wir brauchen auch eine Erziehung des Bürgers und der Bürgerin. Wir haben momentan rund 11.000 Familien in Südtirol, die pflegen. Und die pflegen nicht nur über einen Zeitraum von 6 Monaten. Wir haben jetzt eine durchschnittliche Pflegezeit, die variiert zwischen 8 bis 10 Jahre. Da brauchen wir natürlich schon fundierte Informationen, da dieser Gesundheitszustand sich ja verkompliziert. Ich sage bewusst verkompliziert und nicht verschlechtert, denn es gibt auch Facetten in der Erkrankung oder in der Pathologie, die handelbar sind. Nichtsdestotrotz brauchen diese Menschen in den unterschiedlichen Phasen der Betreuung auch immer wieder eine variierte, eine ganz auf den Moment abgestimmte Betreuung. Die kann über die Gesundheits- und Sozialdienste gehen, aber da kann auch beispielsweise die Vereinstätigkeit ganz fest mithelfen. Wenn ich denke, wir bieten ergotherapeutische, logopädische, physiotherapeutische Leistungen an, da kann das Ehrenamt ganz stark eingreifen und natürlich den öffentlichen Dienst entlasten.
Sie weisen ja immer wieder darauf hin, dass die Menschen in Südtirol, die an Demenz erkranken, immer jünger werden. Wie alt ist denn die jüngste Person, die Sie kennen?
Ich kenne eine Person mit 32 Jahren und wir haben auch 2 Zweifelsfälle, wo man davon ausgeht, also Kinder mit einem Down-Syndrom und ich habe da im ärztlichen Attest dann auch gelesen, Verdacht auf Demenz. Das sind ganz rare Fälle, die werden beispielsweise in Hamburg in einem hochspezialisierten Zentrum auch betreut. Ich verwehre mich gegen die Aussage, das ist nur mehr die Erkrankung der Hochbetagten. Nein, wir haben immer mehr jüngere Menschen, die davon betroffen sind. Wir in der Alzheimer Vereinigung Südtirol haben mit rund 300 Menschen unter 55 Jahren zu tun. Das heißt, der Bedarf wird steigen und wir müssen uns anpassen. Denn ich muss natürlich einem 50-Jährigen ganz eine andere Palette an Leistungen bieten können wie einem 90-Jährigen. Und ich kann auch nicht verlangen, dass ein 50-Jähriger, der voll im Leben steht, in ein Seniorenwohnheim kommt, was sowieso nur mit ganz besonderen Ausnahmeregelungen möglich wäre. Ja, da müssen wir ansetzen und ich denke, mit einer Neuroreha in Sterzing, mit wirklich guten Diensten, die wir haben, und ich sage und möchte das unterstreichen, das ist keine Kritik am System, aber wir haben die Möglichkeiten, auch diese Menschen aufzufangen, und diese Menschen haben ein Anrecht, sie stehen im Leben und
Und das ist genau der Punkt, genau. Herr Seitz. Also diese Menschen, die an jungen Jahren an Demenz erkranken, die brauchen also ganz andere Formen der Pflege, dass sie eben körperlich noch fit sind, dass sie noch aktiv sind. Was brauchen diese Menschen?
Fördern und fordern, was noch geht. Das ist meine Devise. Wenn es mit der Bewegung gut geht, wenn es mit der Sprache gut geht, wenn es mit allen anderen Facetten, die man eben braucht, um im Leben gut durch den Alltag zu kommen, dann ist es unsere Verpflichtung, das zu fördern. Das eine kann sein eine physiotherapeutische Leistung, das andere kann beispielsweise ein psychologischer Support sein. Ich möchte daran erinnern, dass viele Demenzkranke auch oft die Opfer einer Depression sind, einer nicht erkannten Depression, einer psychiatrischen Erkrankung oder auch aufgrund eines Sportunfalls oder sogar auch aufgrund kardiologischer Probleme in eine Situation kommen, wo man nicht gleich diese Pathologie erkannt hat und wo man jetzt eben diesen Nachholbedarf sieht. Und da muss man sicherlich gemeinsam mit verschiedenen Fachleuten, und es müssen nicht immer Ärzte sein, sondern es kann ein gut aufgestelltes Reha-Team ansetzen.
Wenn wir über Demenz bei jüngeren Menschen sprechen, was erleben denn diese Menschen ganz besonders in ihrem Alltag, in ihrem Berufsalltag, sobald erste Symptome auftauchen?
Ja, also es ist nicht nur diese famose Vergesslichkeit, die da in den Vordergrund kommt, sondern es sind vor allem eine Palette von Auffälligkeiten, die aufeinander prallen. Wir haben eine Stimmungsschwankung, wir haben diese Vergesslichkeit, wir haben andere Auffälligkeiten, die nicht ganz zum Bild des Menschen passen.
Zum
also
Beispiel?
Wir haben Situationen, wo Menschen erzählen, dass sie jetzt mit einem Ehepartner zu tun haben, der hoch betrübt ist und total eben auch oft verzweifelt ist, traurig ist und das gar nicht zu seiner Art und Weise, wie er bisher gelebt hat, passt. Wir haben aber auch Situationen, wo eben Menschen sich zurückziehen. Menschen, die sehr gerne in der Gesellschaft waren, die auch ein Motor waren für ihr Umfeld, in dem sie sehr viel organisiert haben, viel an Freizeitaktivitäten auch mitgemacht haben und die sich auf einmal zurückziehen. Und wir haben, und das ist natürlich auch ein Thema, immer öfters Situationen, wo mir Ehepartnerinnen und Ehepartner mitteilen, mein Mann, meine Frau, die haben Probleme im Sprachgebrauch. Also da gibt's Blockaden. Gerade gestern hatte ich wieder eine Situation, wo mir eine junge Frau erzählt hat, dass ihr Mann beim Gespräch mit den Kindern am Frühstückstisch einfach nicht mehr weiterkommt. Also er beginnt einen Diskurs und auf einmal ist alles weg oder er blockiert etwas, er kann nicht mehr weitermachen und merkt, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Und da sind natürlich Symptome, die nicht jetzt gleich auf eine Vergesslichkeit hinzielen, sondern es stimmt etwas nicht. Deswegen unser Rat immer, sich das anschauen lassen. Es muss ja nicht eine Demenz sein, es kann was anderes sein. Wir sehen in unserem Alltag immer wieder auch Fälle, wo beispielsweise Medikamente falsch eingenommen werden, die falsche Dosis. Nicht immer muss ich die über Jahre weg immer im gleichen Zuge zu mir nehmen, sondern es gibt auch eine Abänderung für Unverträglichkeiten oder auch, und das ist immer ein Thema, eine nicht erkannte andere Erkrankung, wo man sehr wohl, wenn man das frühzeitig erkennt, gut eingreifen kann und Lebensqualität sichern kann.
Sie haben die Zahl genannt, über 300 Personen hier in Südtirol sind unter 55 Jahre alt. Also diese Menschen stehen ja noch voll im Leben. Das heißt, sie sind berufstätig, haben oft minderjährige Kinder. Manchmal müssen auch Immobilien abbezahlt werden. Welche Schicksale erleben Sie denn?
Da sehe ich Folgendes. Also während man beim Tumor oder auch bei anderen Erkrankungen in der Familie einen Plan schmiedet und da wirklich schauen kann, gut, werden wir jetzt an einer Operation gemeinsam arbeiten, schauen, dass die betroffene Person das gut hinkriegt, nachher ist der Plan einer Therapie. Da gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu planen, weil man auch aufgrund der Medizin und aufgrund der Entwicklung ein Potenzial sieht, dass man das schaffen kann. Man hat einen Plan und ein Ziel. Bei einer Erkrankung, einer Pathologie rund um Demenz, da weiß man, da wird nichts besser. Da ist keine Heilung gegeben. Und das macht es natürlich gerade für das Umfeld noch schwieriger. Und meistens haben wir die paradoxe Situation, dass der direkt Betroffene, die direkt Betroffene mit ihrer Diagnose besser umgeht wie das Umfeld. Ich sage es auch ganz offen, wir sind als Verein, als ehrenamtlicher Verein geboren, um die Interessen der Erkrankten in erster Linie zu behandeln und diese zu verfolgen. Wir sind schon längst jetzt eine Vereinigung, die sich mehr um die Angehörigen kümmert, weil die Angehörigen an dieser Erkrankung verzweifeln.
Ja, es gibt ja einen Fall, oder beziehungsweise Hollywood-Schauspieler Bruce Willis, der leidet ja seit einigen Jahren an Demenz. Seine Frau Emma hat ja nun darüber ein Buch geschrieben und sie hat der australianischen Vogue auch ein Interview gegeben und dort meint sie, dass es den beiden Töchtern, die sind 11 und 13 Jahre alt, zwar gut gehe, aber sie vermissen ihren Vater so sehr. Das meinte sie in diesem Interview. Wie geht man also damit um, wenn einen der eigene Vater nicht mehr kennt?
Ja, man muss sicherlich gut gewappnet und gefestigt sein und man muss sich von der Idee verabschieden, dass das der Mensch ist, den man in Alltagssituationen ganz anders erlebt hat. Man muss Kompromisse eingehen, man muss aber auch die Handbremse ziehen. Das heißt, wenn es wirklich zu ausfälligen und zu schwierigen Situationen kommt, und da spreche ich auch die Gewalt in der Pflege an, immer wieder werde ich gerade von älteren, betagten Menschen kontaktiert, die sagen, ja, jetzt bin ich in der ersten Hilfe gelandet, weil er lässt sich nicht helfen und es ist halt die Hand ausgerutscht. Gerade bei Kindern erlebe ich dann, und das ist der Wandel der Zeit, dass natürlich Zuneigung, Vertrauen und Liebe sich ganz in eine andere Dimension entwickeln. Pflege ist hart und das Schlimmste ist, den Verfall eines Menschen direkt hautnah zu erleben. Es kann ein körperlicher Verfall sein, aber auch der geistige Verfall, der schmerzt. Und da kommen neben der sprachlichen Barriere, man kann sich nicht mehr kommunikativ auf irgendetwas einigen oder man tut sich schwer, etwas auf den Punkt zu bringen. Da tun sich dann natürlich Klüfte auf, da ergeben sich Situationen, die auch schmerzvoll sind. Und da muss man sagen, ich sehe es als Stärke an, wenn sich jemand auch Hilfe holt. Es gibt heutzutage nicht nur den psychologischen Support, man muss darüber reden können und man muss sich ein Umfeld schaffen, wo man vor allem eines klarstellt: Wir sind jetzt nicht von der Gesellschaft irgendwie ausgeklammert, sondern ihr erlebt von uns, auch in der Familie, ein anderes Bild. Man muss und darf sich nicht für diese Erkrankung schämen, sondern man muss ganz offen mit der neuen Situation umgehen. Und in einem Land wie Südtirol, und das finde ich ein bisschen auch bedenklich und traurig, fällt mir immer öfters auf, dass die sogenannte Nachbarschaftshilfe gerade dann, ich erlebe bei meiner Nachbarin, dass dem Mann etwas fehlt und etwas anders ist wie früher, ihr aber nicht das Angebot unterbreitet wird, schau, jetzt gehe ich mal mit deinem Mann spazieren, dass du zum Friseur gehen kannst. Da wird lieber weggeschaut und es wird kollektiv sich an einer Situation irgendwie das kollektive Schamgefühl zelebriert. Das kann es nicht sein. Wir müssen uns diesen Situationen stellen, denn es kann unabhängig, ob reich oder arm, ob gut gelebt oder schlecht gelebt, jeden in unserer Gesellschaft treffen.
Wie wichtig ist es also, dass prominente Persönlichkeiten wie die Angehörigen von Bruce Willis ganz offen über die Krankheit sprechen?
Sehr wichtig und ich mache ein Beispiel. Andrea Sawatzki, die Frau von Christian Berkel, eine sehr engagierte Schauspielerin in Deutschland, hat jetzt wirklich eine offene Diskussion losgetreten. Es geht auch um die Absicherung der Pflegenden. Das ist das, was mir vor allem am Herzen liegt. Wir sind in einer Lage, wo ich sage, dass wir nicht mehr darauf bauen können und ich kann einen Spruch der Politik überhaupt nicht ertragen, die Pflege zu Hause ist die beste. Die Pflege zu Hause ist nicht mehr die beste oder das kann man nicht einfach so sagen und im Raum stehen lassen. Die Lebensumstände der Menschen sind andere. Es ist keine Selbstverständlichkeit mehr, dass die Schwiegertochter oder oder auch die eigene Tochter dafür verantwortlich zeichnet und aus dem Beruf wieder ausscheidet und zu Hause pflegt. Und Menschen, Prominente, die auch ihr Schicksal beschreiben, sind wichtig. Sie sind Kämpferinnen und Kämpfer. Und eines muss ich auch sagen, mit der Situation der Pflegeeinstufung, wie wir sie momentan haben, wird man nicht mehr über die Runden kommen. Wenn die höchste Einstufung 1.800 € beträgt und wir wissen, dass eine ausländische Hilfskraft, die wir wahrscheinlich in 90% aller Fälle brauchen und richtigerweise laut Kollektivvertrag über 2.500 € bekommt und nur eine gewisse Anzahl von Stunden machen kann, dann werden wir umdenken müssen. Denn wir werden es nicht mehr finanziell schaffen. Und ich rede jetzt nicht von Sozialfällen, die müssen wir sowieso auffangen, sondern ich rede von den durchschnittlichen Bürgerinnen und Bürgern, die einen normalen Job haben und es sich schlichtweg nicht mehr leisten können, zu Hause zu bleiben, ohne eine Absicherung zu haben. Und da kann man jetzt ethisch ganz viel in den Raum werfen und darüber diskutieren. Soll man Angehörige anstellen und soll es ein Job werden, die Pflege zu Hause?
Wie ist Ihre Meinung dazu?
Ich glaube schon, wenn sich jemand bereit erklärt. Ich kann mir nicht vorstellen, und ich sehe das tagtäglich nicht nur als Präsident im Verein Alzheimer, sondern vor allem auch als ehrenamtlicher Präsident in einem Seniorenwohnheim, wenn da Familien zu uns kommen und null Plan und null Ahnung haben, wie sie die Pflege zu Hause schultern sollen oder wann sie ansuchen sollen.
Genau, Herr Seitz, also ich möchte jetzt darauf zu sprechen kommen. Sie haben es angesprochen, also Sie sind Präsident des Seniorenwohnheims Bilzenhof in Derland. Sie sind auch Vorstand im Verband der Seniorenwohnheime. Sie kennen also die Situation in unseren Altersheimen bestens. Wie oft werden Sie denn von verzweifelten Angehörigen kontaktiert, die einfach nicht mehr weiter wissen, weil die Großmutter, der Vater plötzlich auf akute Hilfe, auf Pflege angewiesen sind, weil die Pflegeeinstufung auf sich warten lässt, weil der Familie oft die räumlichen Ressourcen fehlen, aber auch ganz einfach die Geldmittel für eine sogenannte Mandante, eine ausländische Hilfskraft?
Ja, täglich werde ich da kontaktiert und oft habe ich wirklich auch keine Antwort. Ich muss sagen, ich bin selbst beim Verzweifeln, denn eine Angelegenheit ist das Finanzielle. Das andere ist auch, dass ich immer wieder feststelle, in den Familien wird zu wenig darüber gesprochen, wie man sich Pflege vorstellt. Und ein Appell an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle, die uns jetzt verfolgen, ist: Lasst das nicht andere entscheiden. Entscheidet ihr zu Lebzeiten. Besprecht das, auch wenn ihr vielleicht alleine lebt. Sucht eine Bezugsperson, eine Vertrauensperson und deponiert bitte, wie eure Pflege auszusehen hat. Das hilft dem System, das hilft anderen und ich glaube, das ist unser aller Recht, dass wir selbst bestimmen, ob wir in einem Seniorenwohnheim betreut werden wollen, sollte sich dort dann die Situation akut verschlechtern, ob wir in ein Langzeitpflegeheim, in ein Krankenhaus wollen, ob wir wollen, dass wir dort weiter betreut werden, ob wir zu Hause bleiben wollen, ob wir ausländische Hilfskräfte anerkennen. Das sind Entscheidungen, die darf uns kein anderer abnehmen. Und da tut sich Frau und Herr Südtiroler wirklich schwer. Da muss ich sagen, da erkenne ich jetzt keine positive Weiterentwicklung in den letzten Jahren und ich werde nicht müde. Wir tingeln durch die Lande auch mit Beiträgen über vermögensrechtliche Rechte, Situationen, wo wir den Menschen aufzeigen wollten. Entscheidet ihr, bestimmt ihr und macht ihr den ersten Schritt. Besprecht das mit euren Angehörigen oder mit Vertrauenspersonen, denn das ist wirklich wichtig in einer Situation, wo es von einem Moment zum anderen so weit kommen kann, dass man Hilfe braucht.
Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Hinweis. Ich stelle mir jetzt die Frage, Sie meinten es auch, Sie sind manches Mal verzweifelt. Meine Frage ist, wie schaffen Sie das alles? Denn die Präsidentschaft des Vereins Alzheimer Südtirols ist ja nur eine Tätigkeit von vielen, die Sie eben neben Ihrem Hauptjob als Direktor des Dienstleistungszentrums für das Ehrenamt nachkommen. Sie sind, wie gehört, auch Präsident des Seniorenwohnheims in Derland, sind Präsident des Vereins für herzkranke Kinder, Kinderherz und Sie sind im Vorstand von Nirene, also des Nierenkrankenverbandes in Südtirol. Wie schaffen Sie das alles?
Ich zehre sehr an den kleinen Erfolgen. Wenn ich beispielsweise eine Rückmeldung bekomme von Menschen, die mich kontaktiert haben und mir dann erzählen, dass etwas gut gegangen ist. Leider bekomme ich sehr viele negative Mitteilungen in dem Moment, wenn Hilfe gebraucht wird. Leute sind verzweifelt. Oft wünsche ich mir den Ausgang der Geschichte auch zu erfahren. Denn nicht alles endet und bleibt negativ. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn ich beispielsweise beim Verein Kinderherz Rückmeldung bekomme, dass die Operation eines Kindes oder die Betreuung im Ausland gut funktioniert hat, dass wir helfen konnten, dass es imstande ist, dass das Kind wieder zurückkommt und ein ordentliches, halbwegs normales Leben führen kann, dann ist das was Schönes. Oder auch den Heimplatz ergattern für eine Familie, wo man gemeinsam mitgekämpft hat. Das ist etwas, was mich dann für Wochen aufbaut.
Also das ist das, was Sie am Ende antreibt?
Momentan ist es so, dass wenn die Gesundheit noch stimmt, oder zumindest man weiß es ja nicht, dass man die Vorahnung hat, man hat die Kraft noch weiterzumachen, das ist natürlich grundlegend. Und man darf sich nicht nur auf diese Probleme konzentrieren, denn man muss immer das Positive sehen. Und ich glaube, diese Art von Tätigkeiten zeigen auch, dass man ganz im Kleinen etwas in der Gesellschaft bewerkstelligen kann. Und mein Wunsch ist es, viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Ich weiß, mit Senioren oder mit älteren Personen zu arbeiten, ist nicht immer einfach. Und vielleicht gibt es andere erbauliche und tolle Aktionen und Initiativen, die man in Angriff nehmen kann. Aber es ist doch so etwas, wo man am Ende sagen kann, im Grunde habe ich mit dazu beigesteuert, dass irgendetwas auch besser werden kann.
Nun ist ja zu all diesen ehrenamtlichen Engagements ein weiteres Engagement dazugekommen. Sie sind für Bozens Bürgermeister Claudio Corarati ab sofort der persönliche Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung in Bozen. In Bozen leben fast 8000 Menschen mit einer Behinderung, wobei Sie in einem Interview meinten, Herr Seitz, dass zwischen den 18- und 40-Jährigen nur 52% einer Beschäftigung nachgehen, beziehungsweise nur 52% haben eine Beschäftigung. Warum zögern nach wie vor so viele Unternehmen, Menschen mit Behinderung einzustellen?
Mir hat der Ansporn und vor allem auch die Idee von Claudio Corarati sehr gut gefallen. Wir haben uns zusammengesessen und haben da eigentlich in einer halben Stunde darüber beredet, was man machen könnte, um Menschen, die eine Benachteiligung haben, eine Behinderung haben, in den Arbeitsmarkt zu bekommen. Und da bin ich mit meinen alten Zahlen wieder vorstellig geworden, denn ich habe auch da das Problem, und das wird sich hoffentlich bald ändern, dass wir verlässliche Daten haben im Haus. Ich habe gesammelt über die ganzen Jahre und habe diese persönlichen Schicksale mehr oder weniger auch alle kennengelernt und habe selbst eine Datenbank, wo ich praktisch die jederzeit abrufen und perfektionieren könnte und bin mit diesen Menschen in Kontakt. Und unser Ziel ist es jetzt wirklich, und da setze ich an, sind eben junge Menschen zwischen 18 und 40, die die Möglichkeit haben, aufgrund eines abgeschlossenen Studiums oder zumindest aufgrund eines Matura-Diploms, dass man diese Menschen sehr gut in den Arbeitsmarkt bringt. Und da habe ich von Spezialisten in der Digitalisierung, JUS-Abgängern, auch Menschen, die Wirtschaft studiert haben, Philosophie, alle möglichen Facetten und alle möglichen Sektoren auch in den Studiengängen. Ein Potenzial, wo ich sage, es kann nicht sein, dass diese Menschen zwischen 18 und 40 noch keine konkrete Arbeitserfahrung gemacht haben. Wir brauchen diese Menschen und wir müssen vor allem hier auch die Eltern erziehen. Eltern fühlen sich in ihrer Vorstellung bekräftigt, dass sie mit den jungen Menschen etwas gemacht haben, indem sie die Möglichkeit gegeben haben, dass diese studieren. Aber das Studium soll auch dazu führen, dass man dann konkret tätig wird. Und wir brauchen diese Menschen bei einem Mangel. Ich zitiere die Geschäftsführerin von Marcas, die vor einigen Tagen gesagt hat, wie viele uns an Kräften nur in der Stadt Bozen fehlen werden. Und da müssen wir ansetzen. Diese 300 Leute gehören in den Arbeitsmarkt.
Ja, und Sie haben Großes vor. Sie wollen ein Speed-Dating zwischen Unternehmen und Bewerbern organisieren. Also ein neues Format der Arbeitsvermittlung.
Genau, das ist mein Ziel und wir gehen ganz bewusst in die Stadtviertel, in alle Stadtviertel Bozens und wir suchen uns die Erfolgsgeschichten in den kleinen Betrieben. Große Betriebe müssen gesetzlich ja schon einiges an Aufgaben erfüllen machen das auch nicht immer sehr gerne. Und mein Ansatz ist, ich möchte mit einigen Vorurteilen hier wirklich aufräumen. Man kann sehr wohl mit einem Menschen mit Beeinträchtigung, der eine Studien oder auch eine erste Arbeitserfahrung gemacht hat, aber dann diese nicht perfektioniert hat, arbeiten. Es ist keine zusätzliche Investition, sondern es ist ein Arbeitnehmer wie auch jeder andere. Es stimmt nicht, dass ich besondere Umbauarbeiten heutzutage andenken muss. Man kann mit Software sehr viel machen, mit digitalen Hilfsmitteln sehr viel machen. Es stimmt auch nicht, dass ich diesen Menschen nicht entlassen kann. Stimmt überhaupt nicht. Auch da müssen wir ansetzen. Sind Arbeitnehmer wie alle. Und hier kommt es darauf an, dass wir diesem Menschen eine Erfahrung bieten, eine Möglichkeit bieten, und ich möchte qualifizierte Arbeit. Ich bin müde, diese Menschen beim Kopieren in irgendeinem öffentlichen Betrieb zu sehen. Ich bin müde, sie irgendwie parkiert in einer Werkstatt zu sehen, sondern wir müssen das Ziel haben, und da bin ich froh, dass mich der Bürgermeister auch unterstützt. Ich will qualitativ eine Arbeit, wo ich am Ende des Monats sagen kann und sicher sein kann, dass dieser Mensch sich auch die Miete zahlen kann.
Herr Seitz, abschließend, Sie waren insgesamt für 9 Jahre im öffentlichen Gesundheitswesen tätig. Sie waren Direktor im Amt für Krankenhäuser, damals unter Landesrätin Martha Stocker. Wie zufrieden sind Sie denn mit Landesrat Hubert Messner? Er ist nun seit 2 Jahren im Amt. Wie fällt Ihr Fazit aus?
Ich bin über 20 Jahre im Gesundheitswesen gewesen, stimmt, 9 Jahre geschäftsführender Direktor des Amtes für Krankenhäuser. Ich kenne Hubert Messner seit vielen Jahren. Hubert Messner ist anerkannt bei seinen Kollegen, Ärzten. Ich habe mit ihm, und da habe ich auch kein Problem, darüber zu sprechen, in meinen Zeiten im Amt für Krankenhäuser auch immer wieder sehr bewegte Diskussionen geführt. Und jetzt kommt das Ganze ja nochmals in einer anderen Art und Weise hervor, denn ich bin als Präsident des Vereins Kinderherz auch nie müde geworden, dafür zu kämpfen, dass wir endlich eine Konvention mit dem Deutschen Herzzentrum bekommen. Ich glaube, dass Hubert Messner sehr gut daran tut, sich auch diesen unangenehmen Themen, wie wir sie auch im Alltag haben, Digitalisierung und Bürokratieabbau, mehr zu widmen. Fachlich sehr gut, aber wir müssen auch hier gemeinsam eine Möglichkeit finden, dass wir ansetzen. Es sind unangenehme Themen, ich glaube, und das spreche ich nicht nur für und über Hubert Messner, sondern für alle Ärzte. Die Ärzte würden viel mehr konkret arbeiten wollen. Und da müssen wir gemeinsam einen Weg finden, denn es kann nicht sein, dass wir wirklich diese guten Fachärzte, die wir haben und auch Beispiele haben von Primaren, die hier nicht nur Manager sein wollen, sondern wirklich mit dem Patienten arbeiten wollen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie da eine Entlastung finden. Und Hubert Messner möchte ich eines auf den Weg geben, das ist auch etwas, was wir immer wieder diskutieren, arbeiten wir bitte auch an der Kundenfreundlichkeit im Sanitätsbereich. Es ist hier, ich weiß nicht, der eine oder andere, der uns zuhört, kann es bestätigen, Österreich ist jetzt nicht so weltbekannt für seine, sagen wir mal, menschliche große Zuneigung. Also es sind nette Menschen, wie wir es auch hier haben. Aber etwas machen sie vor, und da kann ich nur sagen, Chapeau, man weiß im Gesundheitswesen, mit wem man es zu tun hat. Da wird man selten in einer hochspezialisierten Klinik, in einem kleinen Bezirkskrankenhaus oder auch in einer Privatklinik nicht den Menschen haben, der sich nicht vorstellt, sondern der sagt, wer er ist, welche Qualifikation er hat. Das fehlt mir hier. Hier wird immer so ein bisschen der Kunde als Mensch gesehen, der im nächsten Moment auch ein Problem haben könnte oder polemisieren könnte oder Schwierigkeiten machen könnte. Nein, gehen wir auf die Menschen zu. Und lieber Hubert Messner, versuch das auch, weil du es kannst und weißt, weil du sehr praktisch auch im Alltag involviert bist. Arbeiten wir daran, dass unsere Krankenhäuser kundenfreundlich sind, bleiben und weiterhin daran arbeiten, denn die Kundenfreundlichkeit, die erspart uns ganz, ganz viele Ausgaben in einem zweiten Moment, und da kann ich mit einem Lächeln und auch mit einer klaren Positionierung, und Zeit hat man auch zwischen Tür und Angel, das erlaube ich mir zu sagen, sehr vieles beim Menschen bewirken, denn Kundenzufriedenheit ist halt das, was auch einem kranken Menschen hilft.
Herr Seitz, das wäre jetzt schon ein wunderbares Abschlusswort, Abschlussfazit. Allerdings habe ich jetzt noch zwei persönliche Fragen. Zum einen weiß ich, dass Sie leidenschaftlich gerne ins Theater gehen und Sie sind ein großer Fan von Thomas Hochkofler. Was zeichnet denn Hochkofler für Sie aus?
Ich finde Thomas Hochkofler den interessantesten Beobachter der Menschen in Südtirol. Ich staune immer, wenn ich mit ihm zusammenkomme, wie er bereits auf die Menschen zugeht und sie beobachtet. Und ich habe dann immer schon den Eindruck, er hat den einen oder anderen Charakter oder Typus bereits im nächsten Kabarettprogramm involviert. Ich schätze sehr die Art und Weise, wie er als Menschenfreund auf die Leute zugeht. Und ich kann mit keinem anderen Menschen so lästern, lachen und mich auch so zeigen, wie ich bin. Und das macht unsere Freundschaft aus.
Ja, und jetzt aber wirklich meine letzte Frage. Sie haben kürzlich ein Interview der Südtiroler Wirtschaftszeitung gegeben und dort lautete eine Frage nach dem besten Tipp, den Sie zuletzt bekommen haben. Und Ihre Antwort darauf lautet, nicht zu viele Aufgaben an sich zu reißen und mehr auf sich selbst als auf die anderen zu schauen. Schaut der Ulrich Seitz auf sich selbst?
Genug. Ja, das muss ich, weil man wird ja nicht jünger und man ist ja jetzt als Mann auch schon gefährdet, direkt in die sogenannte Andropause zu schlittern. Deswegen, da wird sicherlich ein Alarm kommen von irgendeiner Seite. Und schöne Aufgaben machen es halt einfach, sagen wir mal, lebenswerter. Wenn es Aufgaben sind, die einen belasten, dann muss man sich selbst die rote Karte zeigen und sagen, no way out. Und da muss man sagen, da ziehe ich selbst die rote Karte und da mache ich einen Schlussstrich.
Und das gelingt Ihnen?
Das gelingt mir nicht immer und daran werde ich fest arbeiten müssen.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls alles, alles Gute und bedanke mich im Namen aller Zuhörerinnen und Zuhörer für Ihr großes ehrenamtliches Engagement.
Ich bedanke mich für dieses zauberhafte Gespräch. Dankeschön.
Das war Ulrich Seitz, Präsident von Alzheimer Südtirol, in einem sehr ausführlichen Gespräch über die Lage der Demenzpatientinnen und Patienten in Südtirol und seine Motivation für sein ehrenamtliches Engagement. Nun aber zur aktuellen FF. Worüber berichten wir in dieser Woche? Auf der Titelseite sehen wir das Gesicht eines Skifahrers. Er trägt eine große Skibrille und darin spiegeln sich eine Reihe von Geldscheinen. Ja, wer Skifahren möchte, der braucht von Jahr zu Jahr mehr Geld. Alexander von Gerven geht in der Titelgeschichte der Frage nach, was zu diesem Preiswucher geführt hat und wie es dennoch sein kann, dass die heimischen Pisten, wie wir es erst am vergangenen Wochenende gesehen haben, dennoch so voll sind. Ja, und wie wir wissen, fahren die Südtirolerinnen und Südtiroler nicht nur gerne Ski, sie spielen und schauen auch gerne Fußball. Doch was sie in letzter Zeit auf den hiesigen Amateurspielplätzen zu sehen und zu hören bekommen haben, das hat mit Sport nicht mehr viel zu tun, wie Friedrich Heinz in seinem Artikel schreibt. Denn die Vorfälle physischer und verbaler Gewalt häufen sich. Friedrich Heinz zeigt auf, welcher Verein am meisten Verweise erhalten hat und auch, was das über unsere Gesellschaft aussagt. Und bereits in der vergangenen Woche hat Alexander Aschbacher den Landeshaushalt unter die Lupe genommen. Er umfasst ja knapp 8,8 Milliarden Euro. Das sind über 600 Millionen Euro mehr als noch im Vorjahr. Und dennoch hakt es. Dennoch geht in gar einigen Punkten nichts voran. Ob Sonderbetreuung, Schule, Sanität oder Wohnen, überall steckt Südtirol fest. Denn die Landesregierung und die Bürgerinnen und Bürger des Landes, so das Resümee von Aschbacher, lähmen sich gegenseitig. Und abschließend darf ich jetzt noch auf ein sehr spannendes Interview verweisen, und zwar mit Florenz Gaub. Sie ist Forschungsdirektorin an der NATO-Militärakademie in Rom. Sie war erst am Dienstag bei Markus Lanz zu Gast und sie sagt im FF-Interview, ich zitiere, wir müssen aufpassen, nicht zu viel Negativität aufeinander zu stapeln. Sonst kommt es zur Lähmung. Zitat Ende. Das gesamte Interview können Sie natürlich in der aktuellen FF nachlesen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jede Woche einen umfassenden und vor allem tiefen Überblick bekommen wollen über das, was in unserem Land und darüber hinaus passiert, dann empfehle ich Ihnen ein Abo der FF. Ob print oder online, alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Website oder hier bei uns in den Shownotes. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist der FF-Tag. Machen Sie's gut!